Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallo, ich bin gerade beschwingt. Ich stehe vor dem Enjeloppentor. Ich stehe am Fort X. Das ist das Fort X. Das Fort Dies. Vor 10. Eins der alten preußischen wie hießen die Befestigungsanlagen der Stadtmauer, also eines der alten Gemäuer. Verdammt, ich habe den Namen noch gewusst. Von einer halben Stunde oder einer Stunde hätte ich es gewusst. Jetzt schon wieder alles weg. Ist weg, dieses Gedächtnis immer wieder. Im Anfang des 19. Jahrhunderts war ja hier in Köln preußische Besatzungszone. Und die Preußen haben, früher war ja Köln preußische Besatzungszone. Die Preußen haben nicht nur freundlicherweise den Dom zu Ende gebaut, was die Kölner jahrhundertelang nicht geschafft haben, sondern sie haben hier auch Befestigungsanlagen gebaut, die sogenannten Forts. Und das Fort X, das Fort 10, weil die wurden nummeriert. Später hat das dann, glaube ich, einen Namen bekommen nach irgendeinem Prinz Wilhelm August Friedrich Benjamin Bibi Blocksberg, schlag mich tot. Ich weiß nicht. Irgendein Friedrich Wilhelm oder weiß was ich. Aber heute ist das vor X. Da finden im Sommer auch immer wieder Veranstaltungen statt und Besichtigungen. Also wenn ihr aus Köln seid und mal an einem Wochenende nicht wisst, was ihr machen sollt, schaut mir doch mal, ob hier Besichtigungen dieser alten Forts angeboten werden. Das Fort X ist sehenswert. Vor allem der Rosengarten ist schön. Den kann man auch so betreten, allerdings nur von Mai bis Oktober. Und da wir gerade November bis April haben, ist er geschlossen, was bei Rosen auch irgendwie Sinn macht, weil da will der Falafel wieder nach draußen. Das ist nicht gut. So, und da verließen sie ihn, die guten Geister der hilfreichen Aufnahmetechnik. Also das ist das zweite Mal in 2 Tagen jetzt. Wirklich und immer wieder an der gleichen Stelle. Ich weiß schon, warum ich eigentlich keine Podcasts draußen beim Spazierengehen mehr aufnehmen sollte. Normalerweise, weil ich schnaufe und keuche, das tue ich auch, aber weil zu wenig Lunge und zu viel Übergewicht und dann schnauft und keucht man, aber weil das nicht mehr so. Was ist denn jetzt los? Irgendwas ist in der Küche gerade runtergefallen. Es klang nach Plastik. Ich vermute mal, dass es das Plastik war. Und dann schau jetzt nicht, nein, es ist wurscht. Ich will jetzt diese Aufnahme. Ich lasse mich jetzt nicht von meiner Küche dazu bringen, diese Aufnahme nochmal anzufangen. Das ist furchtbar. 2 Mal in 2 Tagen. Ich war so schön spazieren gestern und kam spontan auf die Idee. Und ich hatte zufällig den Windpuschel dabei, eine Aufnahme zu machen. Und habe besagten Windpuschel in die Aufnahmebuchse vom Handy gesteckt, habe aber vergessen, den Adapter rein oder raus, ich weiß schon gar nicht mehr, aber auf jeden Fall von der Aufnahme gestern ist Folgendes übrig geblieben. Ja, die Vögel, die Krähen, die Geier kreisen über mir. Verflucht bin ich und mein Ende naht und so. Die Aasfresser sind unterwegs und ich befinde mich in historischen Ja, und das ist dann alles, was von der Aufnahme 50 Minuten lang zu hören war. Taschengekrumpel, ehrlich. Und heute war es einfach komplett weg, weil durch das Aufstoßen der Stecker rausgezogen ist. Dabei habe ich extra das Aufnahmegerät diesmal mitgenommen. Ich könnte wahnsinnig werden, ehrlich. Und es war so eine schöne erste Aufnahme. Und auch die zweite Aufnahme war schön. Die war dann 20 Minuten, also noch nicht fertig, aber nach 20 Minuten bin ich glücklicherweise auf die Idee gekommen, mal nachzuschauen, ob das überhaupt aufnimmt. Es ist zum Schreien gewesen. Und dieses Vor war so eine schöne Location. Also für mich zum Aufnehmen, weil keine Ahnung, für euch weiß ich nicht, ob ihr von solchen Aufnahmen überhaupt irgendwas habt. Das ist mir immer ein bisschen fraglich, weil es ist halt doch, wie gesagt, Spaziergehaufnahmen mit den üblichen akustischen Problemen. Aber da sie für mich kein größeres Problem mehr darstellen mittlerweile, ist für mich ganz schön. Ich hätte mich natürlich auch irgendwo hinsetzen können, aber dafür ist es heute zu kalt. Also habe ich es im Gehen gemacht und bin durch diese netten Anlagen und ich hin und her spaziert hinter dem Vor. Gibt es so einen schönen Graben, nennt sich das ein Wehrgraben, wo man zwischen den Mauern entlang gehen kann, schön begrünt wie Gras, Rasen, und von den Mauern wächst der Efeu herab. Und ich war beschwingt, weil ich kurz vorher auf meinem altertümlichen MP3-Player, ich benutze sowas noch, so ein Wesen aus grauer Vorzeit, der MP3-Player, weil das tatsächlich die praktischste Methode für mich ist, Musik über Kopfhörer zu hören, ist unabhängig von WLAN, von Handy, wenn das Handy klingelt oder Nachrichten gibt, dann stört das den MP3-Player gar nicht, und ungefähr dreimal so lange Batterie wie mein Handy. Es ist echt, da hatte ich gerade so schöne Musik gehört vorher auf dem Weg dahin, und Little Shop of Horrors. Darum, dum, da dim, dum. Da kann ich ja nicht, also Little Shop of Horrors, wenn das erste Lied anfängt, da fange ich automatisch das Tanzen an, und ich muss mich dann zusammenreißen, nicht im Park, dann vor mich hin zusammen, wenn das Little Shop of Horrors losgeht, das wäre ja schon peinlich, und dann war ich so nah dran, in mein Falafel zu singen. Downtown, da 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 da, Downtown. Das wär dann doch peinlich gewesen. Aber ganz ehrlich, wie schön wäre das gewesen? Und ich bin wirklich kein großer Musical-Fan, wirklich nicht. Aber was für eine wunderschöne, was für eine schöne Vorstellung. Und der ganze Park dann am Ende Skid Row gesungen hätte, dramatisch, alle nach oben blicken, Kamera fährt zurück. Ja, Flashmobs sind halt nun mal leider out, deswegen habe ich das gar nicht erst versucht. So, und ich war so gut drauf. Und dann bin ich durch diesen kleinen Horrorladen, Little Shop of Horrors. Den Film sehe ich gar, habe ich gar nicht so oft gesehen bislang, aber ich höre die Musik immer wieder. Das ist dieser eine Soundtrack, den ich immer wieder höre, der mir immer wieder unglaublich gute Laune bereitet, und bei dem Darum, Dam, Dadim, Bam, Badum. Wenn Seymour erzählt, wie er zu Audrey 2 gekommen ist, Audrey 2 zu seiner Pflanze, da kann ich nicht anders und mache ganz automatisch kleine Ausfallschritte bei dem Darum, dass auch beim Spazierengehen, es ist nicht aufgefallen, weil direkt nebenan ein Welpe unglaublich drollige Dinge gemacht hat und die gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, Aufmerksamkeitsschnepfe. Welpen wollen immer die ganze Aufmerksamkeit. Da tanzt man sich die Seele aus dem Leib, und so ein alberner kleiner Welpe, einfach weil er viel niedlicher ist als ich. Das kannst du echt jetzt. Ach, naja. Den kleinen Horrorladen habe ich damals im, ich wollte überhaupt nicht hin, aber das war jetzt, das hatte ich ja vorhin ja auch schon. Eigentlich wollte ich ja über die drei Fragezeichen. Nein. Jetzt bin ich schon wieder. Das habe ich vorhin schon. Das ist keine Absicht. Ich wollte über die drei Musketiere sprechen. Mann, ey. Aber den kleinen Horrorladen, ich habe den Film sehe ich gar nicht so oft, aber die Musik, wie gesagt. Und den kleinen Horrorladen, den kenne ich tatsächlich. Da wird in meinem Kopf auch immer der kleine Horrorladen bleiben, obwohl ich die Lieder auf Deutsch überhaupt nicht parat habe, sondern immer den Soundtrack aus dem Film mir anhöre. Aber zum ersten Mal habe ich den in Berlin auf Klassenfahrt, 11. Klasse, erlebt. Meine erste Berührung in einem Theaterstück, das wir besucht haben. Und ich war hin und weg und vollkommen begeistert. Ich war sofort gehuckt. Gehuckt. So. Jetzt reicht jetzt auch mit dem kleinen Horrorladen. Und das ist das Problem, wenn man solche Aufnahmen dreimal macht, dann weiß ich jetzt, wo habe ich jetzt nochmal den Faden? Ach Mann. Es wäre eine schönere Location gewesen in diesen Wehranlagen, als jetzt hier in meiner Butze zu hocken vor dem Mikro. Andererseits sehe ich ja wenigstens hier, wenn ich auf den Monitor starre und die Kurve, die Ausschlagskurve verfolge, sehe ich wenigstens, dass da was aufgenommen wird. Ich starre jetzt auch schon die ganze Zeit verzweifelt, hypnotisch auf das ist dahin, das ist gar nicht gut. Es war so viel schöner, da spazieren zu gehen zwischen diesen zwei Spielplätzen, jeweils am einen Ende dieses Grabens und am anderen Ende hin und her, weil dann da immer Menschen waren, Jüngere meistens, also so, sogenannte Kinder. Oh, war der schlecht. Gott, ist das schlecht, mich gequält. Ist das denn? Also und da ein bisschen Abstand wollte ich dann, also akustischen vor allem. Also körperlich natürlich auch, aber so nah geht man ja da nicht ran. Ich gehe auf den Kinderspielplatz und gehe auf unter 1,50 Meter an die Kinder ran. Ich glaube, dass da wäre ich ganz schnell distanzlos auf der nächsten Polizeiwache, wenn ich das machen würde. Nee, ich meine akustischen Abstand natürlich, sowas. Und es war so eine tolle Location, wie der Graben, in dem man sich vorstellt, in diesem Graben, diesen Gemäuern. Und ach, das ist so toll. Ja, okay, gut, die Auto, die vierspurige, nee, nehmen wir mal, das sind so mehr als vier Spuren, das sind, glaube ich, sogar sechs Spuren, also ach, furchtbar. Also Köln, da war die innere Kanalstraße. Ist die innere Kanalstraße? Ja, boah. Ist da in der Nähe und es ist laut, aber in dem Graben hört man es nicht so sehr. Der hält so ein bisschen noch die Akustik ab. Vielleicht suche ich mir den mal, wenn es wärmer ist, für eine Outdoor-Aufnahme mit dem lieben Tobi oder so. Dann setzen wir uns mal dahin und mal schauen, ob das besser ist als am Rhein. Wer weiß. Mal dingsen. Oh Gott, nee. Ach. Ich hätte das einfach aufgeben sollen. Aber ich wollte jetzt nicht aufgeben. Ich will jetzt über die drei Musketiere reden. Ich hätte mir jetzt einfach den Beamer einschalten und mir einen dieser alten drei Musketierfilme anschauen sollen. Wäre wahrscheinlich jetzt besser gewesen, aber ich mache das jetzt nicht. Ich gebe jetzt nicht auf. Ich bin jetzt hartnäckig. Einer für alle. Und alle müssen mit mir mitleiden, wenn ich leide. So sieht's nämlich einfach mal aus. Habe ich das schon? Ich habe schon lange nicht mehr gesagt. Oh, ich habe das schon so lange nicht mehr gesagt. Oh, war das schön. War das schön. Gut fühlt sich das an. Gut fühlt sich das an. So, sage ich übrigens auch sehr häufig. Das fühlt sich nicht so gut an. Jetzt weiß ich echt nicht, wo ich hin wollte. Ja, also dieser Graben, man stellt sich wirklich vor, wie da wie da D'Artagnan sich mit Athos, Porthos und Aramis trifft zum Duell nacheinander. Und die drei Musketiere irritiert sind, dieser junge Bursche. Wie? Wir wollen uns alle mit dem gleichen schlagen? Aber das geht doch nicht. Und dann kommen die Schergen des Kardinals. Der Kardinal. Der Kardinal in Köln gibt's ja auch, aber der Kardinal ist eine meiner ersten Karnevalsbegegnungen gewesen. Das ist eigentlich ein Freund von einem Freund, den ich damals aber noch nicht kannte, aber den Kardinal kannte ich schon vorher. Meine erste, eine der frühen Karnevalsbegegnungen in irgendeiner vollen, verrammelten Kneipe. Ich habe mich auf den Toiletten durchgeschlagen, gehe da rein, warte, dass eine Kabine frei wird, die Tür geht auf. Und eine rotgewandete Gestalt tritt heraus. Und was sage ich in diesem Moment? Das Einzige, was man in so einem Moment sagen kann, sagen muss: I didn't expect the Spanish Inquisition. Und was hat er geantwortet? Wie sich's gehört, vollkommen korrekt, die richtige Antwort: No one expects the Spanish Inquisition. So war das. Das war der Kardinal. Ha. Und hier ist es Kardinal Richelieu, gespielt von so großartigen Schauspielern über die Jahre, wie Tim Curry oder Charlton Heston. Charlton Heston als Richelieu, großartig, unschlagbar, ganz ehrlich, fantastisch. Neulich lief an Weihnachten, liefen die Komödien aus den 70ern, von Richard Lester mit Michael York in der Hauptrolle und wer spielt denn dann noch mit? Richard Chamberlain und Oliver Reed und den letzten Musketier, den vergesse ich immer, wie der heißt. Der ist auch nicht so bekannt, das ist dieser dicke, kleine Angeber. Die drei Musketiere, den Roman habe ich leider immer noch nicht gelesen. Ich will den mal lesen irgendwann. Alexandre Dumas hat den geschrieben. Dumas. Auch den Graf von Monte Cristo geschrieben hat. Gut, den habe ich auch noch nie gelesen. Also, naja. Und lesen ist ja momentan eh so. Ich lese zum Einschlafen und schlafe dabei ein. Also ich würde wahrscheinlich sehr lange dafür brauchen. Was würde mich mal interessieren, ob die drei Musketiere tatsächlich eine Komödie sind. Weil von der Geschichte her, allein schon diese Sache mit dem Duell, dass sich D'Artagnan nacheinander mit allen drei duellieren wird, die ist komisch. In allen Verfilmungen, die ich bislang gesehen habe, ist die gleichermaßen komisch. Das ist auch so ein unstößlicher Teil dieser Geschichte, der gehört da rein. Ich vermute mal, dass das tatsächlich auch im Roman komisch ist und dann liegt es vielleicht nahe, dass auch der Roman einiges an Witz hat. Dumas hat ja auch mit dem Titel Die drei Musketiere durchaus Witz bewiesen. Eigentlich wollte der den, das habe ich neulich gelesen, nämlich Porthos, Athos und Aramis nennen. Oder Athos, Porthos, Aramis. Ich weiß nicht, also wer da zuerst dabei, den Namen der drei Musketiere. Der Verlag hat dann aus irgendwelchen Gründen, aus rechtlichen, was da wohl irgendwas gab, darauf bestanden, den Roman umzubenennen und hat die drei Musketiere vorgeschlagen. Und Dumas, wohl wissend, dass der Roman eigentlich vom vierten Musketier handelt, dass das die Hauptfigur ist, hat eingestimmt und fand das wohl auch recht ironisch und hat sich darüber gefreut, über den hintergründigen Witz dieses Titels. Ist ja auch irgendwas. Habe ich auch als Kind immer gewundert, warum das die drei Musketiere heißt. Ich dachte immer, das wäre eine Fortsetzung. Ich habe immer gedacht, das wäre eine Fortsetzung, die drei Musketiere wäre die Fortsetzung eines anderen Romanes, in dem nur die drei Musketiere auftauchen und vielleicht sich erst am Ende dieser Geschichte zusammenfinden. Und jetzt sind wir die drei Musketiere. Baba, baba, für den König und so weiter. Und jetzt Ende. Und dann nächster Roman sind die drei zusammen und dann taucht der vierte auf, der am Ende des Romanes zu ihnen kommt und dann das vierte Musketier ist. So habe ich mir das tatsächlich vorgestellt. Ist aber nicht so. Es gibt mehrere Fortsetzungen von Dumas, unter anderem auch der Mann mit der eisernen Maske. Ich glaube, das müsste der dritte Roman mit den vier Musketieren sein. Aber kein Vorläufer. Obwohl er ja historische Vorbilder für seine Figuren benutzt hat. Also für jeden der Musketiere gab es ein historisches Vorbild, das auch vom Namen her gleich oder ähnlich hieß. Und meistens waren, also soweit ich das weiß, waren das sogar alle, wenn ich mich jetzt nicht irre, tatsächlich Musketiere gewesen. Also Musketiere benannt nach der Bewaffnung damals im Krieg. Das waren Musketenschützen. Und so eine Muskete war schon so eine Muskete zu laden und abzufeuern, war schon eine größere Angelegenheit. Aber bekannt sind die ja eigentlich bei uns, die drei Musketiere, nicht dadurch, dass die schießen, sondern dass die fechten. Mantel und Degen, Fechtfilme. Und das hat mich schon als Kind fasziniert. Ich fand das toll. Die ersten drei Musketiere, den ersten Film mit den drei Musketieren, den ich kannte oder an den ich mich erinnern kann, ist der mit Gene Kelly. Ich glaube, aus den 40er, 1947, glaube ich, habe es nicht nachgeschaut. Ich kann mir heute ganz toll Zahlen merken. Sie nützen mir nichts, aber ich kann sie mir merken. Also es war irgendwas aus den 1940ern. Ich glaube 47 oder 46. Vollkommen scheißegal. Und Gene Kelly, wenn der die Fechtszenen mit dem sind einfach großartig. Das ist Choreografie. Das war ja ein Tänzer. Also ein wirklich, ein wie man das nennt, ich glaube, heute habe ich irgendwo den Begriff athletischer Tänzer gelesen. Wenn man gesehen hat, wie Gene Kelly getanzt hat, das war durchaus ein zutreffender Begriff, athletischer Tänzer. Und die Fechtchoreografien sind auch wirklich ja nicht mehr Tanz als Fechten, aber auf jeden Fall ganz stark Tanz mit drin. Und so sah für mich halt Fechten aus. Ich fand auch, das, seitdem finde ich reales Fechten langweilig und doof. Die Sportart ist mir, finde ich uninteressant. Finde ich banal und einfallslos. Ausfallschritt zurück, zwei vor, zwei zurück, klack, 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 klack. Doof. Nein, da muss richtig gehauen und getanzt und gewirbelt und über irgendwas drüber gestiegen und an Kronleuchtern rumgeschaukelt und ach, das also ein Fest. Ganz ehrlich, die erste Szene allein schon. Ich habe den Film mit Gene Kelly habe ich gerade da. Ich will ihn mir nachher auch noch anschauen, aber ich habe vorhin mal reingeschaut. Nur wirklich den Anfang, wenn sie sich da zum Duell treffen und das Duell von den Schergen des Kardinals. Schergen, ich finde das Wort so schön. Die Schergen oder die Häscher des Kardinals unterbrochen werden und sich dann mit den Männern des Kardinals schlagen. Das ist toll. Das ist einfach reine Tanzchoreografie und so großartig gemacht und wirklich auch mit viel Komik. Gene Kelly konnte ja wirklich, wirklich witzig sein. Tanzfilme waren zu der Zeit, glaube ich, häufig lustige Filme, also mit viel Humor. Wenn man dann vergleicht, wie das 1974 war mit Michael York und den anderen Heinis, das ist ja auch, es sind ja lustige Filme. Beide zusammen gedreht, habe ich gelesen, und dann zwei Filme draus gemacht und glaube ich dann nochmal 10 Jahre später oder noch länger eine Fortsetzung. Aber die ersten zwei Filme, den merkst du an, die sind einfach in einem Stück durchgedreht worden und dann wurden zwei Filme draus geschnitten. Beim zweiten Film merkt man das. Den haben wir neulich gesehen an Weihnachten. Und der ist vollkommen willenlos, der Film. Der ist auch irgendwie nicht wirklich witzig. Der ist so krampfig aufgesetzt, seltsam, komisch. Es ist, ich weiß nicht. Und die Kampfszenen, das sind Prügeleien. Also im ersten Film dachte ich, wären noch wenigstens schöne Kampfszenen gewesen oder wenigstens der Anfang mit diesem Strobe-Effekt im Titel. Sieht man ja, wenn ihr euch in den Film kennt oder gesehen habt, erinnert ihr euch vielleicht noch an den Anfang, wenn D'Artagnan zu Hause auf dem elterlichen Hof in der Gascogne Fechtübungen mit seinem Vater zusammen noch absolviert, bevor er aufbricht. Und das sieht toll aus, die kämpfen und das hat so einen Strobe-Effekt wie Jackson 5 Let's Play mit on the Boogie. Diese Chip-Chip-Chip-Chip, wenn die Bewegung so aufgesplittet wird, dieser schöne Videoeffekt aus den 70ern. Und das sieht toll aus, wirkt, kannst du auch nur im Titel machen, in so einem Film wirkt total übertrieben. Das heißt, kannst du nur im Titel machen, ich muss ja nur die neueren drei Musketier-Verfilmungen. Die Serie, die BBC-Serie vor ein paar Jahren oder auch das, was dann vor etlichen Jahren der Film, der da rauskam, wer hat denn da mitgespielt? Mila Jovovich, die waren in Würzburg, die haben in Würzburg gedreht. Würzburg ist Kopf gestanden damals. Und das Ärgerliche ist, ich war da, ich war zu dem Zeitpunkt in Würzburg, also in der Gegend, in Werneck, und ich habe das zu spät mitgekriegt, sonst hätte ich mit Kopf stehen können, wer dahin. Das wurde an der Würzburger Residenz
ganz kurz aufstehen und das Fenster zu machen. Das zieht gerade, das ist unangenehm von hinten rein.
Die Würzburger Residenz wurde als Schloss Versailles benutzt und die Würzburger haben sich überboten, um bei dem Film Komparsenrollen einnehmen zu dürfen. Schade. Und die alte Engelsbrücke Chris O'Donnell hat ihn nicht gespielt. Der hat 1993, boah, Zahlen, heute habe ich es aber, in dem Film, der in Würzburg gedreht wurde, wurde auf der alten Engelsbrücke, die über den Main geht. Sehr schöne Location, falls ihr mal in Würzburg seid, empfehle ich das, vor allem im Sommer, da kann man ganz toll einen Brückenschoppen trinken. Sehr nett und wirklich einfach ein schöner Ort. Man schaut da auf die Festung hoch, die Festung Marienburg, man schaut in die Altstadt rein, die Brücke selber ist eine Fußgängerbrücke mit den Engelsbrücke ist in Rom. Ich meine, die alte Mainbrücke ist so ein Quatsch, die Engelsbrücke. Die Engelsbrücke in Rom, das ist dieses Gebäude, das von einem außerirdischen Dinosaurier zerstört wurde. In dem Film Dinosaurier erobern Rom. Oder was, bedrohen Rom? 20.000 Miles from Earth. Ein Ray Harryhausen Stop-Motion-Monster hat da die Engelsbrücke in Rom zerstört. Aber wir sind ja gar nicht in Rom, wir waren in Würzburg, die Mainbrücke. Die Szene, in der der junge D'Artagnan Paris betritt, da reitet er im Film über eine Brücke und das ist die alte Mainbrücke mit viel CGI drumherum. Und da ist ein Paris. Und Paris. Schön dreckig. Wann spielt das? 17. Jahrhundert. Ludwig der 13., später Ludwig der 14. Ich würde sagen, 17. Jahrhundert müsste eigentlich stimmen, wenn ich mich nicht total... Ich denke, ja. Ich glaube, ja. Oder? Ja. Egal. So, und da hat es mich das mit den Zahlen jetzt auch schon wieder verlassen. Ne? Ich hatte einen Lauf. Der ist jetzt hin. Weil Zahlen merken ist das eine, aber Zahlen irgendwo einsetzen das ist schon wieder was anderes. 1993 gab es ja diesen Film, die Disney-Verfilmung mit Chris O'Donnell als D'Artagnan und Kiefer Sutherland, Charlie Sheen und auch ein Oliver. Wer war denn der dritte? Nicht Oliver Reed, Oliver Pratt. Ja, den muss ich mir auch mal wieder anschauen. Es ist halt so ein Disney-Hollywood-Schinken, der mich ehrlich gesagt auch immer mehr schon wegen Kiefer Sutherland und Charlie Sheen an Young Guns erinnert hat. Nur, dass die Colts, die rauchenden Colts vom Wilden Westen, die rauchenden Colts wurden gegen Mantel und Degen verfilmt. Und statt Billy the Kid, D'Artagnan, der halt auch etwas hemdsärmlich daherkommt, dieser ganze Film. Und D'Artagnan ist aber ich auch. Ich habe den alten Film mit Gene Kelly hier auch nur auf Englisch auf YouTube gefunden. Das ist irritierend, von D'Artagnan zu hören. Es ist D'Artagnan. Er ist ja auch in den deutschen Synchronfassungen, ist das D'Artagnan. Warum die Deutschen das schaffen, in ihren Synchronfassungen französische Namen halbwegs richtig auszusprechen. Und das in englischen, amerikanischen oder britischen Filmen scheinbar einfach nicht möglich ist. Jean-Luc Picard, mehr sage ich nicht. Und D'Artagnan, schrecklich. Also das ist halt doch sehr, sehr hemdsärmlich, aber es ist lustig, hemdsärmlich, in hemdsärmlichen, ich komme aus hemdsärmlichen Verhältnissen. Wow. Ganz besonders schön, ein Film, den ich neulich dann, ich habe mich jetzt einfach gerade auf die drei Musketiere eingeschossen und dachte mir, ich habe mich doch noch an irgendeinen anderen Film erinnert, weil diese Komödien aus den 70ern, die sind doch etwas schmerzhaft und fremdschämig. Der Humor ist einfach daneben und die Fechtszenen, das sind Prügeleien. In der ersten, im ersten großen Duell, da ist Arthos, ich kann mir das nicht merken, der kleine Plumpe. Also der nimmt, bevor die losgehen, nimmt er sich einen Stein in die Hand und dann greift er an, wirft den Degen weg und haut einen der Gegner mit dem Stein nieder. Und dann nimmt er sich einen Prügel und prügelt auf die Hand. Das ist eine Prügelei. Die verlieren ständig ihre Degen und prügeln sich und raufen sich. Das sind keine Schwertkämpfe, wie ich sie erwarte. Das ist ziemlich lame. Und auch dieser tolle Kampf, den ich vorhin noch sagen wollte, mit diesem Strobe-Effekt, ist auch kein eleganter Schwertkampf. Auch der ist eigentlich nur brutales Draufgehaue. Obwohl zumindest Michael York mit nacktem Oberkörper auch ein bemerkenswerter Anblick ist, muss man auch sagen. Eigentlich kein schöner Mensch, Also finde ich jetzt eher so, weil, mein Gott, was hatte der für einen Zinken? Aber wahrscheinlich doch ein attraktiver Mann oder ein kerniger Typ. Also aber durchtrainiert enorm. Wahnsinn. Also ich glaube, der hat alles dann selber gemacht. Ja, aber schöne Fechtszenen haben diese Filme nicht. Das habe ich echt, das habe ich sehr vermisst. Und da glaube ich, ist der Disney-Film von 1993 schon um einiges besser. Auch wenn der wahrscheinlich nicht an die Eleganz und die spielerische Choreografie von Gene Kelly herankommt. Aber was auch sehr schön ist, ist D'Artagnans Tochter von 1994. Jetzt habe ich es wieder. Na, jetzt sind wir jetzt mit Zahlen. Der Zahlen können Podcast. Jawohl. Vielleicht sind die Zahlen auch alle falsch. Wahrscheinlich sind sie alle falsch. Wahrscheinlich habe ich mir nur falsche Zahlen gemerkt. Boah, toll. Der falsche Zahlen Podcast. Falsche Zahlen. Falsche Fakten Podcast. Viel besser als der inkompetente Politik Podcast. Meine lieben Zuhörer haben mir Quellen empfohlen über Twitter. Da dürft ihr auch, das sage ich am Ende sowieso, vielleicht nochmal, vielleicht vergesse ich es auch, aber schreibt mir auf Twitter. Das geht, glaube ich, immer. Aber Kommentare nehme ich auch gerne, vergesst die aber ganz häufig auch schon mal für ein paar Tage, die freizuschalten. Twitter kriege ich schneller mit, aber ist egal. Also auf jeden Fall habt ihr mir, weil so viele seid ihr nicht, ich darf euch schon, kann euch schon alle einzeln ansprechen, so ganz liebe Empfehlungen gegeben, wo ich so mein tagesaktuelles Politikgeschehen auffrischen kann. Das werde ich alles ausprobieren. Klingt alles toll, ist spannend, habe ich heute noch nicht geschafft, weil ich heute, es ist Sonntag, ich will nichts von der Welt da draußen mitbekommen. Ich möchte eskapieren, ich möchte entkommen der Welt, ich möchte ihr entkommen. Aber ich befürchte natürlich auch, wenn ich mich dann da, wenn ich diese Quellen dann konsumiere, dann verliere ich meine Voraussetzungen, die nötigen Voraussetzungen, um einen inkompetente Politik-Podcast zu machen oder einen inkompetenten Politik-Podcast. Beides. Deswegen wird es keinen inkompetenten Politik-Podcast, die Nabelshow bleibt, was sie ist. Der falsche Fakten-Podcast. Ich wollte heute eskapieren. Ich wollte entkommen der Welt. Eskapismus. Das könnte das Thema heute sein. Eskapismus. Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Mantel- und Degenfilme. Das Gute gegen das Böse. Hier sind die Helden, dort sind die Schergen des bösen Kardinal. Jawohl. Ich meine, ganz ehrlich, wer heute noch glaubt, dass Science Fiction reiner Eskapismus ist, der oder die hat von Science Fiction absolut keinen Schimmer mehr. Die Vorstellung, dass Science Fiction Eskapismus ist und dass alle Science Fiction Fans Eskapisten wären, die sich mit der die sich in Fantasiewelten flüchten, solche Vorstellungen stammen aus einer Zeit, wahrscheinlich aus Buck Rogers Zeiten. Und ich möchte sogar für möglich halten, aus dem ersten Buck Rogers, aus dem schwarz-weißen Kinoserials, der 1930er, ich weiß jetzt nicht aus welchem Jahr, 1934, ich sage jetzt 1934, stimmt garantiert nicht, aber ich sage das jetzt. Falsche Fakten-Podcast. Und also wenn ich mich heute mit Science-Fiction beschäftige, also nicht nur für den Podcast, sondern auch generell, dann beschäftige ich mich immer mit sozialkritischen Themen, mit gesellschaftsrelevanten Themen, mit philosophischen Fragen. Da kannst du nie einfach abschalten. Wenn ich abschalten will, dann schaue ich mir alte Piratenfilme an, dann schaue ich mir Mantel- und Degenfilme an, dann schaue ich mir Errol Flynn als Robin Hood oder als wie hieß er denn? Auch als unter Piratenflagge, glaube ich, an. Das sind großartige Filme. Das sind großartige Filme, um wirklich zu entkommen. Das ist reiner Eskapismus. Und ich finde das schön. Ich brauche das auch einfach gerade immer wieder mal, da, um mich wohlzufühlen. Eskapismus ist was unglaublich Wichtiges. Da soll man nicht kleinreden. Denn gerade was so zurzeit bei uns im Weltgeschehen, in der bösen Welt da draußen passiert, da ist der der Wert eines guten Eskapismus ist, kann nicht hoch genug geschätzt werden. Nicht wahr? Ja, ja, so ist es. Piratenfilme. Oh, Piraten von Roman Polanski. Auch ganz fantastische Fechtszenen, aber auch eigentlich eher brutales drauf rumgehaue. Walter Matthau als Captain Red. Großartiger Pirat. Eigentlich mein absoluter Lieblingspirat, Lieblingsfilmpirat. Da kommt wirklich ganz schwer irgendein anderer Filmpirat kommt an Captain Bartholomew Red heran. Wenn man den dann noch im Original anschaut und Walter Matthau, amerikanischer Schauspieler mit einem Cockney-Akzent, also so einem britischen Unterschicht-Akzent, zum Brüllen komisch, absolut großartig. Der Bart und das Gefluche und das ist Holzbein, dieses massive, dicke Holzbein und wenn der dann kämpft mit seinem Säbel, einfach drauf reinhackt, es ist toll. Überhaupt alle in dem Film sind versierte Kämpfer, aber alle mit eher der Eleganz der Richard Lester Musketierfilme. Nur ernster gemeinte Kampfszenen. Also die kämpfen wirklich, die schmeißen nicht ihre Säbel weg und nehmen sich ein Stück Seife, um drauf zu hauen. Ich glaube, es war gar kein Stein, es war Seife, was der genommen hat. Weil die Nonnen in dem Kloster, in dem das gerade stattgefunden hat, dieses Duell, das ist auch in jedem Film anders. Also der Ort für das Duell ist immer irgendwo anders. Die haben gerade gewaschen, die Nonnen, Wäschetag gehabt. Also die in dem Richard Lester Film ist es der Innenhof eines Klosters mit Wäsche, die überall hing. Eigentlich auch ganz witzig gemacht, dass die sich zwischen der aufgehängten, trocknenden Wäsche duellieren. Bei Gene Kelly ist es ein schöner Park, wirkt schon sehr nach Disneyland. In dem 93er Film, Disney-Film, da müsste es so eine Burgruine sein oder so ein etwas, was dem Graben von 4X nahe kommt. Ja. Kampfszenen, oh ja, natürlich, Fluch der Karibik, nicht vergessen. Großartige Kampfszenen, Säbelfechtereien, auch enorm choreografiert. Ist schon wieder so lange her, dass der erste rauskam. Das ist schon wieder ein alter Film heute. Der erste Fluch der Karibik ist heute, hätte heute Retro. Wenn man über den redet, macht man schon wieder ein Retro-Thema auf. Verrückt, oder? So alt für dich. Und ich war auch damals sehr begeistert von dem Film, bin es wahrscheinlich von dem ersten heute immer noch, aber vor allem von diesen tollen Fechtszenen, die waren wirklich klasse. Als Kind haben wir das geliebt, Fechten. Wenn wir irgendwo einen Film gesehen haben, in dem gefechtet wurde, dann haben wir dann natürlich später alles nachgespielt. Mit Kochlöffeln haben wir gefochten. Und Topfdeckeln als Schilder. Warum Schilder? Weil, weiß ich gar nicht. In dem Film, also bei den Musketieren haben die keine Schilder haben die keine, nicht Schilder, sowas. Und später hatten wir natürlich Plastiksäbel und Plastikschwerter. Holzschwerter hatten wir komischerweise nie, bei uns war es direkt Plastik. Tja, so war das halt. Die 80er, die waren Plastikkinder. Faschingschwerter halt. Wir haben halt so Fasching, haben wir uns als Piraten oder Ritter oder Musketiere fanden wir ehrlich gesagt ein bisschen doof, weil diese Aufmachung mit diesem komischen Schurz, die sieht schon komisch aus mit diesem Waffenrock. Also in dem 93er Film, ist mir die Szene habe ich mir heute angeschaut, deswegen habe ich die relativ parat oder also ein Stück davon, das ist mir aufgefallen, dass diese Waffenröcke, die die tragen, so unglaublich lange Kittel sind, die total im Weg sind beim Fechten. Ist das historisch gewesen oder waren eher die etwas gekürzten, gerafften, kleineren Kittel aus dem Gene Kelly Film historisch? Die, in denen man nämlich fechten und kämpfen konnte. Aber ich befürchte eher, dass die dem Hollywood-Fechtstil angepasst wurden. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Jetzt habe ich schon wieder den Dings verloren, den Faden. D'Artagnans Tochter, da wollte ich eigentlich eh die ganze Zeit schon hin, D'Artagnans Tochter mit Sophie Marceau, einer jungen Sophie Marceau, wie alt war die denn da? Das muss ich jetzt nachschauen, das muss ich jetzt mal überprüfen. Das will ich jetzt doch wissen. Sophie Marceau als 1966 ist die geboren. Älter als ich. Ich dachte immer, die wäre jünger. Ich war natürlich damals auch unglaublich verliebt. Wer nicht auch heute noch mal 30 Jahre jünger sein und eine junge Sophie Marceau verliebt sein. Die war zu 66, 94 hallo, da war die ja schon richtig alt. Da war die schon fast 30. Das geht ja gar nicht. Die wirkt so jung und unschuldig. Ein zartes Geschöpf. Die wirkte in dem Film wie tatsächlich sehr jung. Die wirkte in dem Film wie, weiß nicht, höchstens 18. Gut, habe ich jetzt auch gar nicht so ein schlechtes Gewissen. Denn es ist ein, was soll man sagen, es ist ein französischer Film mit Sophie Marceau aus den 90ern. Natürlich war sie oben ohne zu sehen. Und es sind ganz reizende Szenen. Bitte. Ich weiß, ich bin ein schmutziger alter Mann und das ist alles sehr creepy. Aber so creepy auch wieder nicht. Nochmal 30 Jahre jünger sein und mich in Sophie Marceau verlieben können und kein schlechtes Gewissen haben, weil man die nackten Brüste einer Schauspielerin in einem Film geil findet. Ja, dazu muss man nochmal in die 90er zurückgehen. Die wilden 90er. Meine Güte, ich habe gestern die ersten zwei Folgen gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das ertragen kann. Die ganzen Cameo-Auftritte der alten Schauspieler und innen, das ist schon ganz schön, ich weiß nicht, also nee, irgendwie zum Teil auch irgendwie ein bisschen creepy. Da wollte ich jetzt auch gar nicht hin. Habe ich das jetzt auch schon mehrfach gesagt? Ich bin gerade froh, dass ich nicht in diesem Park mehr bin. Habe ich das gestern auch schon so von so einer Scheiße geredet? Da war aber auch niemand da gestern. Heute waren mehr Leute unterwegs. Es ist Sonntag. Ich hätte mir auch wenigstens noch bis morgen Vormittag warten können. Wenn man schon nicht arbeitet, kann man sich doch wenigstens die Zeit für so einen Quatsch nehmen, wenn da niemand im Park ist, weil die anderen arbeiten und in die Schule gehen müssen und nur so faule Simulanten wie ich rumhängen und Krebs haben. Ich arbeite nur schon. Scheiß. Nein, es ist tatsächlich eine sehr, sehr charmante Szene, die eigentlich auch nur Sophie Marceau so wunderschön spielen könnte, wenn sie am nachts in das Zimmer ihres Geliebten kommt, ihn schlafend auf dem Bett findet, ihn anschaut und dann ihr Hemd öffnet und da steht, versucht ihn sanft und zart zu wecken, weil ihre junge, zarte Romanze noch sehr, sehr unschuldig ist. Sehr, sehr jungfräulich und unschuldig und er einfach weiter schläft, er kurz grummelt, weiter umdreht und schläft und sie ihn anschaut und die Schultern zuckt und das konnte echt nur Sophie Marceau, so dieses, tja, dann eben nicht, Schulter zucken, das ist einfach unglaublich reizend. Also da müsste man aus Stein sein, um dort nicht, also in dieser Szene nicht mindestens eine Erregung, eine emotionale zu verspüren. Vielleicht natürlich die Empörung, die politisch korrekte Empörung über die Objektifizierung der Frau, aber ehrlich gesagt, Sophie Marceau oben ohne, mit diesem charmanten Blick, das kannst du alles haben, naja, dann eben nicht. Schmacht, dahin schmelzt. Ja, jung müsste man nochmal sein. So, habe ich das jetzt auch schon ein paar Mal gesagt? Jawohl, habe ich. Aber das ist ein ganz ehrlicher, tief, ehrlich empfundener Wunsch, den ich habe. Mann, ey. Ach, und das ist überhaupt ein toller Film. Also Philippe Noiret spielt den alten D'Artagnan, der sich zur Ruhe gesetzt hat, weil er sich mit dem König, das ist dann Louis XIV, Ludwig XIV, l'État, c'est moi, der Staat bin ich. Kurz bevor Ludwig zum König gekrönt wurde. Aber Mit dem hat er sich entzweit und ist aus den Diensten der Musketiere ausgetreten. Führt eine mehr schlecht als recht gehende Fechtschule und wird von seiner Tochter in Paris aufgesucht, die in jungen Jahren, als seine Frau gestorben war, seine geliebte Frau, den Namen jetzt vergessen. Also er allein. Ach. Entschuldigung. Ein Schluck. Ich habe jetzt viel am Stück geredet. Sie sich wiedersehen. Sie ist aus dem Kloster ausgebrochen, in dem sie untergebracht war, weil als Halbweiße und der Vater unterwegs als Musketier, als Soldat des Königs. Nun ja, hat er sie zu den Nonnen gesteckt. Und das Kloster wurde überfallen von Schergen wieder mal. Von Schergen, die einen entflohenen schwarzen Sklaven verfolgt haben. Und die Schergen verfolgen den Sklaven, töten die Äbtissin. Und bringt überhaupt alles durcheinander. Und die junge Eloise vermutet eine Verschwörung. Denn der Sklave hat ein Schreiben, ein mysteriöses Schreiben bei sich, blutbefleckt, auf dem ein mysteriöser Code geschrieben ist, den zu entziffern auch Kardinal Mazarin, das ist dann nicht mehr Richelieu, das ist dann schon Mazarin, herrlich von einem italienischen Schauspieler, ich glaube, es ist ein italienischer Schauspieler, vielleicht ist er auch einfach nur gut synchronisiert, gespielt Mazzarino, der immer wieder ins Italienische verfällt, wenn er redet. Das sind so tolle Stellen. Dann von einem Satz zum anderen fängt er an, Italienisch zu plappern. Ich verstehe kein Wort, aber ich höre die Sprache so gern. Ist einfach schön. Also nicht mal der kann das entziffern und der ist ja als Kardinal des Königs natürlich versiert in allen Geheimdienstaktivitäten und Verschwörungen, kennt jede einzelne Verschwörung, den König zu stürzen, auswendig. Nur von dieser hat er noch nichts gehört. Es ist kein Wunder, ich spoilere das jetzt, aber das hat sich, wenn man das in dem Moment gesehen hat, weiß man es eh schon, weil man weiß, woher diese Nachricht kommt. Auf der Flucht hat der Sklave eine seiner Verwundungen. Der Sklave, das klingt fies, aber es ist halt nun mal leider ein afrikanischer Sklave, der nach Amerika geschafft werden sollte, dort aber Zwischenstopp an der französischen Küste angelegt hat und da vom Schiff geflohen ist. Und der hatte, um das Blut zu stillen, einer seiner Verwundungen, einen der Zettel auf dem Tisch der Äbtissin genommen und sich auf die Wunde gepresst und ist dann aus dem Fenster gesprungen und diesen Zettel findet Eloise und das war nichts weiter als eine Wäscheliste. Denn die Nonnen hatten auch hier in diesem Film gerade große Wäsche gemacht. Eine Wäscheliste. Und das erinnert mich dann immer an das Foucault'sche Pendel. Jetzt kann ich mal nachschauen. Das Foucault'sche Pendel, wann ist das geschrieben worden? Ups, nein, ah, Mist. Es gibt da eine Verfilmung vom Foucault'schen Pendel. Hm. Ah, 1988. Dann hat möglicherweise dieser Film das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco zitiert. Denn im Foucault'schen Pendel, toller Roman, ganz toll. Wenn man heute noch Spaß an Verschwörungsmystiken hat, dann ist das, was einem ja unter Umständen auch in den letzten Jahren etwas vergangen sein kann, dieser Spaß, dann ist das ein ganz, ganz, ganz fantastischer Roman. Sehr komplex, sehr, sehr lang, aber wirklich toll. Sehr abwechslungsreich. Und es geht da auch um eine der großen hermetischen Verschwörungen. Soll ich da jetzt spoilern? Ja, ich habe es ja auch leider schon angedeutet. Doch, das ist ja gar keine Überraschung, denn es ist mehr oder weniger. Boah, was mache ich denn jetzt? Doch, Spoiler. Ich spoilere jetzt das Foucault'sche Pendel. Pff, bei einem Roman von 1988, glaube ich, ist das jetzt auch echt egal. Da geht es auch um die Verschwörung. Der Romanheld Casaubon arbeitet in Rom, ich glaube auch in den 80ern müsste das spielen, in einem Verlag, der eine Reihe von hermetischen Büchern, also Bücher, die sich mit den großen Mystikern, den kabbalistischen Verschwörern und den Rosenkreuzern, den Tempelrittern, den Geheimgesellschaften, der Hohlerde und den Magiern und Mystikern und was nicht was allem beschäftigt. Und versuchen dann auch ein eigenes Werk dazu herauszubringen und versuchen eine kabbalistische, hermetische Verschwörungsnachricht zu fälschen, indem sie einen möglicherweise authentischen Text nehmen, den aus diesem Text aber, und zwar über ein EDV-System, ein Zufallsgenerator, die halt damals, fing das ja gerade an, 1988, was gab es zu der Zeit, war da noch C64 oder war man da schon etwas weiter? Auf jeden Fall war da die EDV gerade ganz groß und da versuchen sie einen eigenen Text zu kreieren, eine Vereinigung, eine Gruppe zu erfinden, die es nicht gibt, die es dann aber doch gibt und die sich deren nicht existenter, selbst erfundener und dann plötzlich doch existierender Verschwörung Casaubon und seine beiden Mitstreiter letzten Endes auch zum Opfer fallen. Es ist also eine wirklich ganz abstruse, aber sehr faszinierende Entwicklung. Und am Ende stellt sich heraus, dass dieses Dokument, das sie da benutzen, dieses Dokument, von dessen Authentizität sie am Ende selber überzeugt sind, weil es sich ja aus dieser Fälschung heraus scheinbar bewiesen hat, dass die Fälschung, die sie fabriziert haben, sich am Ende als echt, als wahr herausgestellt hat, weil sie sich selbst erfüllt hat. Und ganz am Schluss stellt sich raus, das war eine Wäscheliste, beziehungsweise es war eine Einkaufsliste. Dieses Dokument, das sie ursprünglich hatten, um daraus die Botschaft zu lesen, war eine Einkaufsliste eines Händlers aus dem Mittelalter, der sich notiert hat, welche Posten er auf dem Markt ein- und verkaufen will. Schön. Und ich glaube, das wird hier tatsächlich zitiert mit der Wäscheliste der Äbtissin, die als die große Verschwörungsbotschaft angesehen und verzweifelt versucht wird zu dechiffrieren. Herrlich. Aber überhaupt ist dieser Film D'Artagnans Tochter einfach schön. Erstmal die Kampfszenen, weil, wenn ich da schon gerade dabei bin bei dem Thema, sind Mantel- und Degenfilme, da muss man schöne Kampfszenen haben. Die sind wirklich schön, die sind nicht übertrieben elegant, die wirken realistisch, gekonnt, aber die wirken auch nicht plump und nicht albern, die wirken echt. Und Sophie Marceau spielt das ganz großartig. Ich weiß nicht, inwiefern Philippe Noiret und seine auch in die Jahre gekommenen Kollegen, die ja dann die anderen Musketiere spielen, selber gefochten haben. Das ist mir nicht so aufgefallen. Ich nehme an, da werden schon einige Stuntmen dabei gewesen sein. Aber man sieht sie auch immer wieder selbst fechten oder die Posen einnehmen. Das ist ziemlich gut gemacht. Also mir ist an nichts aufgefallen. Aber auch hier, es ist realistisch, es ist glaubhaft. Das sind ältere Herren, die aber durchaus körperlich noch fit genug sind, um zu reiten, zu kämpfen, Mauern zu erklimmen, aber halt alles unter dem Geächze und Gestöhne alter Männer, die über ihre Prostata und ihren Rheumatismus und alles andere klagen. Und ihre Hämorrhoiden und so, das ist furchtbar, wenn die sich tagelang reiten und sich dann über ihre Hämorrhoiden unterhalten. Aber es ist auch so schön realistisch. Aber es ist trotzdem, also die Kampfszenen sind großartig und Sophie Marceau spielt halt eine junge Frau, die nicht kämpfen kann, weil sie es nie gelernt hat, Und jetzt nicht irgendwie die super Kämpferin vor dem Herrn ist. Das ist immer so unrealistisch, wenn man plötzlich super toughe Superfighter-Woman hat, Women hat. Das ist so, ja, starke Frauenrollen als Rollenvorbild für junge Frauen, alles schön und gut. Ich wollte eigentlich nie wieder starke Frauenrollen sagen. Ja. Aber es ist immer so drüber. Und hier haben wir einfach eine, in D'Artagnans Tochter ist das realistisch. Sie lernt halt gerade erst fechten. Und zwar, indem sie direkt kämpfen muss. Das ist so eine Mischung aus Ungeschick und Talent. Denn als Tochter von D'Artagnan hat sie ganz offensichtlich sein Talent geerbt und lernt schnell. Und das wird von Sophie Marceau tatsächlich sehr, sehr gut rübergebracht. Man sieht, wie sich ihr Kampfstil entwickelt. Sehr schnell, aber trotzdem immer noch ungeschickt. An vielen Stellen ungeschickt ist und an einigen Stellen kommt dann doch die Geschicklichkeit durch. Das ist wirklich toll gemacht und es ist super spannend. Und wenn sie den großen Schlusskampf gegen den Bösewicht, den verrückten Grafen, ich weiß nicht was, den Comte, den Verschwörer, der den König umbringen will, eine verrückte Knallcharge vor dem Herrn auf Koffeintrip, weil er gerade den Kaffee entdeckt hat, weil man gerade den Kaffee entdeckt hat und er ihn für sich und seit Tagen nicht mehr geschlafen hat. Und der Typ ist so durchgeknallt, herrlich. Und gegen den muss ich dann kämpfen und auf dem Dach der Kathedrale, es ist großartig. Und im letzten Moment, wenn das Glück sich wendet, sie am Boden liegt und er zustechen will, kommt dann doch der Papa zu Hilfe und er sticht den bösen Kong von hinten, der das auch mit dieser indignierten Empörung quittiert. Das war aber kein sauberer Hieb. Oh. Herrlich, herrlich, einfach schön. Ja, der Papa muss sie halt dann doch retten. Ne? Das ist, letzten Endes ist die Sophie Marceau und Philippe Noiret ein Team unglaublich. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich gut verstanden haben. Das kann man nie so richtig sagen. Ich will da jetzt auch gar nichts unterstellen. Möglicherweise haben die sich toll verstanden. Vielleicht haben sie sich gegenseitig gehasst. Ich habe da jetzt nichts gelesen, wollte ich sagen. Ich habe bis da nicht nachgeforscht. Weil manchmal, das hatten wir ja neulich in den tollkühnen Männern in ihren fliegenden Kisten. Da war das Liebespärchen. Die haben sich gegenseitig gehasst. Und wenn man es wusste, konnte man das durchaus auch feststellen. Aber hier merkt man einfach nur eine wundervolle Vater-Tochter-Dynamik, wie sie sich am Streiten, am Kappeln, am Turteln sind. Er ist stolz auf seine Tochter, als er sie sieht. Dann schmachtet er dahin und schmilzt. Oh, wie deine Mutter, du hast die gleichen Augen, so schön. Und sie ist stolz auf ihn und gleichzeitig dann braust sie auf, weil er sie zurücklassen will. Und ich bin deine Tochter, du hast mich abgeschoben und nie darf ich was. So nach dem Motto, das ist ganz toll. Es ist einfach herrlich. Macht unglaublich großen Spaß, dieser Film. Also das ist bislang von den drei Musketierfilmen, mit denen ich mich in letzter Zeit aus der Realität geflüchtet habe, einfach der schönste. Das ist der, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Der hat auch einen so herrlich trockenen französischen Humor. Es macht Spaß. Ja. Ach ja, Realität, das haben wir an Weihnachten auch noch oder um Weihnachten herum auch noch gesehen. Da lief auf Arte eine Doku. Der reale D'Artagnan, ich glaube, das habe ich jetzt hoffentlich am Anfang gesagt. Und wenn nicht, dann habe ich es in den letzten zwei Tagen mehrfach gesagt. Das ist auch schon schlimm, wenn man nicht mehr weiß, was man eigentlich so erzählt hat. Boah. Für die Musketiere gab es ja Vorbilder, real existierende Vorbilder und der reale D'Artagnan war auch ein Musketier des Königs, Ludwig des 14., Hauptmann der Musketiergarde. Es gibt keine Porträtbilder von ihm, also man weiß nicht, wie er ausgesehen hat. Es ist schwer, so richtig klare Sachen über ihn zu finden, aber es gibt tatsächlich, also es gibt Dokumente, die belegen, wann und wo er gekämpft hat, wann er Hauptmann der Garde war und auch in welchem Krieg er gefallen ist. Das muss ein Krieg gegen die Holländer gewesen sein. Was genau korrekter, also komplett fehlt, ist sein Grab. Man weiß nicht, wo er begraben wurde. Und da gibt's eine Historikerin, die nach diesem Grab sucht. Und da haben wir diese Doku gesehen und das war so peinlich zum Fremdschämen. Das war so lächerlich, so lachhaft aufgezogen, so krampfig, so idiotisch. Mit solchen pseudohistorischen Vermutungen. Da sehen wir auf diesem Gemälde, das muss er gewesen sein. Nichts sehen wir da. Aber das könnte er gewesen sein. Wenn er das war, dann hat er dieses und jenes gemacht und bliblablub. Ein Geschmarre und ein Geschwätz, ein absoluter Schwachsinn war das. Und dann vermutet sie, die Historikerin, hat dann das Grab in irgendeiner Kirche, ich weiß jetzt nicht, wo dieses Schlachtfeld war, aber dort hat sie das Grab vermutet und hat dann, man hat dann in der Doku gesehen, wie sie mit dem Pfarrer dieser Kirche gesprochen hat und ihm gesagt hat, da und da könnte das doch sein, das wäre doch schön und ich glaube, da könnte man doch bestimmt graben, da würde man das sehen. Und du hast richtig gemerkt, wie der Pfarrer total überfordert war. Wahrscheinlich war einfach vor seiner Tür dieses Kamerateam aufgetaucht, gesagt, wir machen was fürs Fernsehen, sie kommen auf Arte, ganz wichtig, machen sie einfach mit. Und dem war das alles unangenehm, aber du hast richtig gemerkt, wie er versucht hat, gute Laune zum bösen Spiel zu machen, als die gesagt hat, und hier können wir mal aufreißen und da können wir unter diesen Steinplatten, diesen Marmorplatten buddeln. Oh meine Güte. Also es war so peinlich, weil diese Vermutungen, also zumindest nach dem, was man in der Doku gesehen hat, irgendwie auf nichts, auf absolut nichts Greifbarem beruhten. Das wirkte total unseriös. Und habe ich jetzt aber heute tatsächlich gelesen, das war kein Fake, das ist echt, diese Historikerin, die ist echt und die hat tatsächlich eine Ausgrabungsgenehmigung beantragt. Also die Wikipedia-Seite hat da noch nicht mehr drüber berichtet und ich hatte auch keine Lust, das dann noch zu verfolgen. Wahrscheinlich wartet ihr noch auf die Genehmigung und dann hoffe ich, dass sich der Pfarrer mit Sekundenkleber auf dem Boden festklebt. Also ganz im Ernst, so, naja. D'Artagnan, da wäre dann gelegen, der Musketier. Nee, da muss er nicht. Ich weiß nicht. Ja gut, okay, die Frau macht auch nur ihren Beruf. Was soll's? Das ist für die halt wichtig und wahrscheinlich, das klingt jetzt doof, für die ist das halt wichtig. Nein, es ist tatsächlich, es wäre tatsächlich interessant, dieses Grab zu finden, aber nach dem, was ich in dieser Doku gesehen habe, ist das total affig gewesen. Hat mich das nicht überzeugt. Hier ist immer noch kalt. Irgendwo zieht's hierher. Ich habe jetzt aber auch keinen. Ich muss eh mal lüften, aber da wird es noch kälter. Aber ich will jetzt auch nicht wieder die Wohnung überheizen. Nun ja. Also, das war jetzt mein Eskapismus. Habe ich irgendwas vergessen zu erzählen, was ich die letzten Tage erzählt habe? Wahrscheinlich. So ärgerlich. Und es war so schön da im 4X. Das war eine wirklich, das war so schön. Das hat mich an die Stadtmauer in Lucca erinnert, in der Toskana. Da habe ich auch schon ein paar Mal im Urlaub war. Da kannst du in Lucca ganz toll um die alte Stadt herum gehen, nur auf der Stadtmauer. Die Stadtmauer ist auch sehr breit mit alten Wehranlagen drunter und obendrauf ein Park und schön grün und mit Wiesen und Bäumen obendrauf. Ist wirklich schön, wenn dann innen das ganz Gewimmel zu einem zu viel wird, dann flüchtet man sich auf die Stadtmauer. Verkehr ist drinnen nicht, der darf da nicht, soweit ich mich erinnern kann. Autos mussten draußen parken, aber diese Stadtmauern sind toll. Innen gibt es Gänge, die man, glaube ich, nicht erforschen kann, die sind abgesperrt, aber man kommt durch die Stadtmauer, kann reingehen und von außen nach innen auf die Mauer und dann von der Mauer innen runter. Es ist toll, die Stadtmauer in Lucca ist ein wunderschöner, durchaus auch verzauberter, magischer Ort. Klingt doof. Ich habe in dem Moment, wo ich es gesagt habe, ist mir aufgefallen, wie blöd das klingt. Und ich habe es aber trotzdem gesagt. Ein magischer Ort. Ach ja, Urlaub wäre auch mal wieder eine schöne Sache. Irgendwo hinfahren. Oder nein, irgendwo sein. Irgendwo woanders sein. Das Hinfahren finde ich ja immer eher ätzend. Ich verreise so ungern, das Packen, das Verreisen selber, das in den Zug oder in den Flieger steigen und und das Warten und sich verspäten und abhetzen und bis man dann da ist und dann hinkommt und das Zimmer und wenn ich dann erstmal da bin, ist schön, egal wo. Für mich, ich würde mal gerne wieder irgendwo anders sein, aber ich möchte nicht dorthin verreisen. Also das war auch schon vor Corona so mittlerweile nur noch schlimmer. So, ich glaube, zu guter Letzt kriegt ihr jetzt noch das letzte Stückchen der Aufnahme von heute, das ich retten konnte, serviert. Was ihr damit anfangen könnt, weiß ich nicht. Ich wünsche euch einfach was. Eskapiert auch ein bisschen. Entkommt dem Alltag. Messieurs, Dames, meine Herren, meine Dame, en garde. Los. Es ist hier. Also diese Aufnahme, da ist der Wurm drin. Jetzt ist gerade das Mikro rausgesprungen. Hoffentlich war das überhaupt richtig drin. Muss ich mir das mal anhören. Ich muss das mal eben unterbrechen hier. So ein Scheiß.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.